Mama, was ist eigentlich Krebs, haben mich meine Kinder vor kurzem gefragt. Denn dieses Wort, das eine Krankheit beschreibt, haben sie in ihrem Umfeld schon öfter gehört. Kein Wunder, denn jeder dritte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Aber was genau ist Krebs eigentlich?
Krebs ist eine ganz, ganz unterschiedliche Erkrankung. Die kommt in allen möglichen Formen und Farben, mal laut, mal leise, mal klein, mal groß, mal tödlich und mal heilbar.
Krebs ist also nicht gleich Krebs und Therapie nicht gleich Therapie. Die sogenannte Immuntherapie könnte die Behandlung und Bekämpfung von Krebs jetzt jedenfalls revolutionieren. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verstehe. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind, wenn es um ein Thema geht, das uns leider alle in irgendeiner Form betrifft, Krebs. Entweder weil wir selbst daran erkrankt sind oder weil wir jemanden kennen, der an Krebs leidet oder auch daran verstorben ist. 42.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Krebs, einer Krankheit, die eben oft tödlich endet. Ob Krebs jemals komplett heilbar sein wird oder zumindest so gut zu behandeln, dass sich niemand mehr vor einer Diagnose fürchten muss, steht noch in den Sternen. Was aber feststeht, ist, dass die sogenannte Immuntherapie eine echte Revolution verspricht. Warum genau und wo die Forschung in der Behandlung und Bekämpfung von Krebs derzeit steht, erzählt mir jetzt Dr. Matthias Preußer. Er ist Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie an der MedUni Wien und heute hier bei mir im Austria Center Vienna zu Gast. Hallo, schön,
Hallo.
Dass Sie da sind.
Hallo.
Bevor wir über die Immuntherapie konkret sprechen, fangen wir vielleicht ganz am Anfang an. Nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehört Krebs in Österreich ja zur zweithäufigsten Todesursache. Brustkrebs kommt am häufigsten bei Frauen vor, Prostatakrebs bei Männern. Aber was genau ist Krebs eigentlich?
Ja, Krebs ist eine sehr häufige Erkrankung. Sie haben es schon angedeutet. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es ja doch so, dass jeder von uns jemanden im Freundes- oder Familienkreis hat, der von dieser Erkrankung betroffen ist. Das ist auch bei mir so. Also daran schon sieht man, wie häufig diese Erkrankung ist und wie viele Familien und Personen davon betroffen sind. Und man kriegt natürlich auch mit, was so eine große Belastung das für die betroffenen Personen ist, weil Krebs eine schwerwiegende Erkrankung ist, wo sich sehr, sehr viel tut, wo viel Revolution, man kann es auch so nennen, durchaus sogar bei nüchterner Betrachtung passiert. Aber trotzdem stellt diese Erkrankung alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Der Motor dieser Innovationen, die da passieren, sind die Forschungsergebnisse, die eben genau entschlüsseln, wie all das funktioniert. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Krebsarten, die in unterschiedlichen Organen entstehen. Es gibt Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und so weiter. Und selbst innerhalb dieser Organe sind die Krebsarten sehr unterschiedlich. Da gibt es welche, die sich in der Prognose, in ihrem Verhalten und auch in den Therapiemöglichkeiten sehr, sehr unterscheiden. Manchmal ist es sogar so, dass eine Krebsart, die in einem Organ entsteht, einer Krebsart aus einem anderen Organ ähnlicher ist als ein anderer Krebs aus demselben Organ.
Das sieht man schon, es ist eine recht komplizierte Krankheit. Und nur für mich, dass ich es besser verstehe, kann man sich es ungefähr so vorstellen, wie wenn jemand sagt, ich bin verkühlt. Und da können jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Viren dahinter liegen und es ist nicht bei jedem gleich und die Verkühlung wirkt sich auch nicht bei jedem gleich aus.
Ja, das finde ich sogar einen ganz guten Vergleich, ja, weil hinter dem, was wir als Verkühlung bezeichnen, kann ja alles Mögliche liegen. Ja. Ganz, ganz viele Virenarten, aber auch bakterielle Infekte und so weiter. Manche sind mit Antibiotika behandelbar, andere nicht. Und für manche haben wir noch gar keine Therapien, zum Beispiel für den banalen Schnupfen, der bekanntlich eine Woche oder 7 Tage dauert. Und genauso ist es wohl beim Krebs auch sehr, sehr bunt. Für manche gibt es Therapien, für andere noch nicht so.
Jetzt ist es ja auch bei der Behandlung, haben Sie gesagt, sehr unterschiedlich, wie vorgegangen wird. Ein Begriff, der immer in Zusammenhang mit Krebs kommt, ist die Chemotherapie. Dann gibt es auch gleich die Schreckensbilder aus Medien, diversen Filmen und Erzählungen. Menschen, denen die Haare ausfallen am ganzen Körper, denen es furchtbar schlecht geht. Wie wird denn jetzt eigentlich entschieden, zu welcher Behandlungsmethode man greift? Und ist Chemotherapie zum Beispiel die Standardbehandlung?
Chemotherapie ist eine der Standardbehandlungen nach wie vor. Wir teilen die Behandlungen von Krebs eigentlich in drei große Gruppen ein. Das eine ist die Operation, das andere ist die Strahlentherapie und das dritte ist die medikamentöse Therapie. Und wenn man jetzt in die Schublade der medikamentösen Therapie aufmacht, dann haben wir da eine große Anzahl von Medikamenten zur Verfügung. Und eine von diesen Medikamenten ist die Chemotherapie. Aber auch bei der Chemotherapie gibt es wieder 50 verschiedene Substanzen circa, die zum Einsatz kommen, die über Jahrzehnte entwickelt worden sind. Die ersten Chemotherapeutika stammen so aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ganz interessante Geschichte, wie das entdeckt worden ist, nämlich vom Senfgas abgeleitet. Und das stimmt schon, dass Chemotherapien ziemlich nebenwirkungsreich sind. Die Schreckensbilder, die Sie jetzt erwähnt haben, dass es Patienten sehr, sehr schlecht geht, die Chemotherapie bekommen, ist zum Glück viel, viel besser geworden, weil wir gegen manche der Nebenwirkungen gute Medikamente haben. Die Übelkeit und das Erbrechen zum Beispiel, das können wir oft ganz gut oder sehr gut kontrollieren durch die modernen Medikamente, die es da gibt. Andere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel der Haarausfall, das kommt vor bei manchen Chemotherapeutika, bei anderen nicht. Chemotherapie wird nach wie vor verwendet und wird aber zum Teil auch schon ersetzt durch modernere Therapieformen wie eben die Immuntherapie oder andere zielgerichtete Therapien. Trotzdem ist es so, dass Chemotherapie noch täglich verwendet wird in der Onkologie.
Die Immuntherapie, Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, ist so das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das ist ja eine Art Revolution gewesen in den vergangenen Jahren, wo man gesagt hat, okay, man hat jetzt was gefunden, das könnte vielleicht zur Behandlung oder Bekämpfung von Krebs noch viel, viel besser helfen und wirken als alles bisherige zuvor. Mit ein Grund ist wahrscheinlich auch, weil Krebs so häufig verbreitet ist, dass daran auch mehr geforscht wird. Brechen wir es herunter, worum geht es denn konkret, wenn man von Immuntherapie spricht?
Also bei der Immuntherapie geht es darum, dass man dem Immunsystem, also dem eigenen Immunsystem, hilft, den Krebs zu bekämpfen. Das Immunsystem ist ja sowas wie die Polizei des eigenen Körpers, passt auf, dass keine Infektionen entstehen, beziehungsweise wenn Infektionen entstehen, werden diese bekämpft und genauso ist es beim Krebs auch. Das Immunsystem patrouilliert jeden Tag in unserem Körper und findet immer wieder auch Krebszellen oder beginnend entartende Zellen, die dann zerstört werden. Manchmal gelingt es aber diesen Krebszellen, dass sie sich eben ausbreiten und zu einer richtigen Erkrankung werden. Und bei der Immuntherapie geht es darum, das Immunsystem eben so scharf zu machen, dass es den Krebs besiegen kann. Und das kann auf unterschiedliche Arten passieren.
Verstehe ich Sie richtig? Das heißt, jede und jeder von uns hat mitunter Krebszellen im Körper?
Ja, das könnte man so sagen. Ja, und dann, aber meistens gelingt es dem Immunsystem, diese wieder abzubauen.
Jetzt würde so das Naheliegende sein für mich, wenn ich gut drauf schaue, dass mein Immunsystem gestärkt ist, dann erkranke ich auch nicht an Krebs. Ist das zu kurz gedacht oder zu einfach?
Also es gibt schon sogenannte Lifestyle-Faktoren, die dazu beitragen, dass man ein höheres Risiko hat, Krebs zu bekommen. Klassisch Rauchen. Ja, deswegen jede Botschaft eines Onkologen ist, rauchen Sie nicht. Auch in die Sonne gehen, also Sonnenbrand öfter zu haben, steigert das Krebsrisiko und andere Faktoren. Wie genau das mit der Aktivität des Immunsystems zusammenhängt, kann man jetzt nicht so genau umlegen auf, ich mache jetzt irgendwas Bestimmtes, um mein Immunsystem zu aktivieren und krieg deswegen weniger Krebs. Also dieser Link ist nicht ganz so 1:1 herstellbar. Die Krebszellen sind sehr schlau und findig, muss man sagen. Und es ist ja auch nicht einfach, sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Das Immunsystem ist sehr potent, sehr stark und kann sehr viele Bedrohungen erkennen und wegräumen. Das heißt, die Krebszellen müssen da schon auch von ihrer Seite einiges zusammenbringen, um nicht erkannt zu werden. Ein Mechanismus, den sie da verwenden, sind so wie Tarnkappen, kann man sich das vorstellen. Das sind eben diese sogenannten Immun-Checkpoint-Moleküle, für deren Entdeckung es auch Nobelpreise gegeben hat, vor wenigen Jahren. Und diese Tarnkappen setzen sich die Krebszellen auf und werden dadurch unsichtbar für das Immunsystem. Ein Wirkmechanismus von den modernen Immuntherapien ist es, genau diese Tarnkappen einfach wegzunehmen, ja, zu entfernen. Und damit werden die Krebszellen wieder sichtbar fürs Immunsystem und die Körperpolizei kann wieder die Krebszellen verhaften.
Das klingt jetzt alles sehr einfach, so wie Sie es erklären. Vielen Dank. Aber ich stelle mir vor, das ist ja in der Praxis viel komplizierter. Was, wenn ich jetzt Patientin bin, was genau bedeutet dann für mich Immuntherapie? Nehme ich dann eine Tablette und die Wirkstoffe machen dann genau das, was Sie beschrieben haben? Oder wie funktioniert das?
Ja, so ähnlich. Es gibt verschiedene Arten von Immuntherapien. Das, was man jetzt momentan meistens meint mit Immuntherapie, sind die Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Das sind eben diese Medikamente, die diese Tarnkappen auflösen. Und das sind Antikörper, die als Infusionen gegeben werden. Also meistens, es gibt inzwischen schon noch Entwicklungen, dass man das subkutan geben kann, also unter die Haut. Aber die momentan verwendeten sind eigentlich hauptsächlich eben Infusionen. Das bedeutet, dass man alle 2 bis 3 Wochen, das ist ein bisschen unterschiedliches Präparat verwendet wird, ins Krankenhaus muss, um dort eine Infusion zu bekommen. Die meisten werden als ambulante Infusionen gegeben auf den Tageskliniken. Das heißt, dass man nicht im Krankenhaus übernachten muss. Man kommt, weiß nicht, entweder in der Früh oder zum Mittag und je nachdem, welchen Zeitslot man gebucht hat, kriegt die Infusion und innerhalb von 2-3 Stunden ist man wieder raus.
Und wie wird jetzt entschieden, für welche Krebsart und auch für welche Patientin oder Patienten die Immuntherapie eingesetzt wird?
Das richtet sich nach mehreren Faktoren. Einerseits die Krebsart, um die es geht. Also nicht für jede Krebsart ist Immuntherapie tatsächlich auch verfügbar und zugelassen. Es gibt auch Krebsarten, die leider Gottes überhaupt nicht auf Immuntherapie ansprechen. Beispiele wären dafür ein Hirntumor oder auch ein Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wobei es kann schon sein, dass in Zukunft wer Immuntherapien findet, dort wirken. Aber die, die wir jetzt kennen, funktionieren dort nicht. Und dann gibt es Krebsarten, von denen wir wissen, dass sie gut auf Immuntherapie ansprechen. Und dann finden oft noch Untersuchungen des Tumorgewebes statt, indem man zum Beispiel schaut, ob diese Tarnkappen, die man wegnehmen möchte, auch tatsächlich vorhanden sind. Das nennt man ein Biomarker, wenn es etwas gibt, was man testen kann, also ein Labortest letztlich. Und das wird dann entschieden, meistens auch von einem Team, also nicht von einem einzelnen Arzt oder einzelnen Ärztin, sondern in sogenannten Tumorboards besprechen wir, was die Behandlungsoptionen sind, weil es gilt da einiges abzuwägen. Ist die Operation momentan das Beste? Ist die Strahlentherapie, eine Chemotherapie, eine Immuntherapie oder andere medikamentöse Therapie? Oder vielleicht in Kombination sogar? Oder in welcher Reihenfolge? Und das kann sehr unterschiedlich sein von Patient zu Patientin. Man muss auch natürlich beachten, was der oder die Betroffene für Vorerkrankungen hat, Begleiterkrankungen. Es gibt auch Umstände, wo eine Immuntherapie nicht gemacht werden kann, weil eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel vorliegt oder so. Ja. Also das sind zum Teil sehr komplexe Abwägungen, die aber oftmals im Team besprochen werden. Und letztlich entscheidet aber der Patient oder die Patientin. Das ist immer ganz, ganz wichtig festzuhalten, dass man keine Entscheidung für den Patienten treffen kann, sondern aufklären und empfehlen kann, ja. Aber die Entscheidung liegt dann letztlich beim Patienten.
Nachdem die Immuntherapie ja letztlich doch relativ neu ist, wie verbreitet ist es denn in Österreich bei KrebspatientInnen, dass dies überhaupt angeboten wird?
Also sehr. Immuntherapie wird an jeder Onkologie in ganz Österreich täglich besprochen und verabreicht. Das ist inzwischen eine Therapie, die wie die Chemotherapie auch und andere völlig selbstverständlich ist in der Behandlung von Krebs. Nur um ein bisschen die Zeitachse aufzuzeigen, die ersten Immuntherapien sind 2011 zugelassen worden, damals beim Melanom, beim schwarzen Hautkrebs, wo man eben die ersten Studiendaten gesehen hat, wie wirksam das ist. Und seit dieser Zeit ist es eigentlich explosionsartig verlaufen und sind erstens mal unterschiedliche neue Immuntherapiearten weiterentwickelt worden und bis zur Zulassung gekommen, die auch für zunehmend, also immer mehr Krebsarten verwendet werden. Ich möchte aber gleichzeitig auch einschränken, das heißt nicht, dass bei jedem Patienten mit Hautkrebs zum Beispiel eine Immuntherapie sinnvoll ist. Es gibt auch da leider Gottes erstens Patienten, die nicht ansprechen und zweitens auch Umstände, die es nicht möglich machen, eine Immuntherapie zu verabreichen.
Hat die Immuntherapie auch was damit zu tun, wie weit der Krebs schon fortgeschritten ist, also wie schwer ich jetzt schon erkrankt bin?
Ja, die meisten Immuntherapien, die wir momentan verwenden, werden in fortgeschrittenen Krebsstadien, wenn Metastasierung schon vorliegt, angewendet. Eine aktuelle Entwicklung, die auch sehr viel in der Fachwelt sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ist die Anwendung der Immuntherapie in frühen Stadien. Also in Stadien, wo der Krebs noch nicht metastasiert hat, sondern noch lokalisiert ist, nennen wir das. Und da ist die Kombination mit einer Operation ein sehr vielversprechendes Konzept, wo man entweder direkt nach der Operation oder zum Teil sogar schon vor der Operation, um den Krebs zu verkleinern und damit die Operation leichter zu machen, eingesetzt wird.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, das Revolutionäre an der Immuntherapie ist, dass der Körper quasi aus Eigeninitiative dann durch die Immuntherapie ausgelöst gegen die Krebszellen vorgeht.
Ja, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen.
Genau. Was genau, komisch gefragt ist, aber was genau bringt die Immuntherapie den PatientInnen? Also was ist jetzt besser als bei einer herkömmlichen Chemotherapie? Hat es Auswirkungen auf Überlebenschancen? Geht es den PatientInnen insgesamt besser während der Krankheit oder was sind die Vorteile?
Also mehrere Punkte kann man hier anführen. Das eine ist, das Immunsystem hat ja ein Gedächtnis. Wenn es mal angeworfen ist und sich eingeschossen hat auf einen Feind, in dem Fall der Krebs, dann bildet es ein Gedächtnis aus und merkt sich das aus. Das heißt, was man sich hier erhofft, erwartet und auch in der Klinik sieht, sind langanhaltende Therapieeffekte. Bei anderen Therapieformen in der Onkologie hat man oftmals das Problem, dass die Krebszellen sich gewöhnen an eine Chemotherapie zum Beispiel oder eine andere zielgerichtete Therapie und diese dann nicht mehr wirksam ist. Bei der Immuntherapie sieht man langanhaltende Effekte. Das ist eine. Das zweite, Sie haben es auch schon angesprochen, ist die Verträglichkeit. Immuntherapie ist gut verträglich, wenn man es vergleicht mit Chemotherapien. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Immuntherapien nebenwirkungslos sind. Das ist definitiv nicht der Fall. Und auch Immuntherapien können schwerwiegende Nebenwirkungen haben.
Könnten Sie ein paar Beispiele bringen?
Wie gesagt, man versucht das Immunsystem zu aktivieren, damit es den Krebs bekämpft. Jetzt kann es aber vorkommen, dass das Immunsystem, wenn es mal aktiviert ist, auch den eigenen Körper angreift. Sie haben vielleicht schon gehört von Autoimmunerkrankungen. Und da können alle möglichen Erkrankungen dazu, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, und andere, und die können alle Organe des Körpers betreffen. Also es kann zum Beispiel sein, dass durch die Immuntherapie das Immunsystem die eigene Leber angreift, die eigene Lunge, die eigene Haut, das eigene Gehirn und sagen eine überschießende Immunreaktion auftritt. Und das erklärt auch die Nebenwirkungen, die hier auftreten können. Also wofür wir uns immer fürchten bzw. Sorge haben und unsere Patienten und Patientinnen sehr genau überwachen, sind eben diese Autoimmunphänomene. Der Darm wird öfter mal angegriffen. Also wenn so ein Durchfall unter einer Immuntherapie auftritt, ist das für uns ein Warnsignal nachzuschauen, was da eigentlich los ist. Oder wenn Atembeschwerden hinzukommen oder plötzlich ein Ausschlag auf der ganzen Haut auftritt. Ja, und dann sind wir immer recht nervös und schauen uns das genau an. Im Zweifelsfall muss man die Immuntherapie sogar unterbrechen oder mit Medikamenten gegensteuern, die das Immunsystem wieder ein bisschen beruhigen.
Auch da hört man wieder raus, dass wir Menschen alle sehr unterschiedlich funktionieren, nicht nur in unserer Psyche, sondern auch in unserem Körper. Und dass es auch ein bisschen ein Try and Error ist dann letztendlich, oder? Dass es nicht so die vorgefertigte Therapiemethode gibt, wo man von vornherein sagen kann, so und so wird es auch ausgehen.
Ja, sehr richtig. Das ist eigentlich schon fast der heilige Gral, nach dem wir momentan suchen. Wir würden gerne voraussagen können, bei welchem Patienten, welcher Patientin, welche Immuntherapie wirken wird. Weil das können wir oftmals nicht voraussagen. Wenn jetzt ein Herr Meier oder eine Frau Müller zu uns kommt, wissen wir natürlich gerne, ob er dieser einen Person Medikament A, B oder C wirksam ist. Wir können momentan sagen, momentan A hat die größte Chance zu wirken, aber hundertprozentig sagen können wir es nicht. Das nennen wir Biomarkerforschung, eben diese Kristallkugel zu haben, um genau das voraussagen zu können. Darum dreht sich momentan sehr, sehr viel in der Wissenschaftswelt, in der Onkologie. Auch unsere eigene Abteilung ist da sehr, sehr engagiert. Wir haben sogar ein CD-Labor dafür gegründet, ein eigenes, zur personalisierten Immuntherapie, um genau diese Frage zu beantworten. Und ich hoffe, das wird uns in Zukunft immer besser gelingen.
Woran in Zukunft auch noch geforscht wird und wie wahrscheinlich es sein könnte, dass Krebs überhaupt irgendwann einmal einfach geheilt werden kann, darüber sprechen wir in Kürze. Jetzt gehen wir mal in eine kleine Kaffeepause.
Die Kaffeepause.
Wir sitzen hier ja in der Business Lounge im Austria Center Vienna. Und Sie kennen das Austria Center, glaube ich, eh ganz gut, weil Sie noch vor gar nicht so langer Zeit hier bei einem großen Kongress waren.
Genau, im Oktober, ja.
Da waren Sie auch Vorsitzender, oder?
Genau, ja.
Wie läuft denn das eigentlich ab bei so einem großen Kongress, wenn man da den Vorsitz hat? Was sind da so die Aufgaben?
Sehr mannigfaltig. Also die Kongressvorbereitung hat ein Jahr gedauert. Und die Aufgaben dabei sind hauptsächlich das wissenschaftliche Programm zu erstellen und ausgewogen zusammenzustellen, dass eben alle Fachbereiche und alle aktuellen Fachthemen abgedeckt sind, sich zu überlegen, wen lädt man ein, zu diesen Themen zu sprechen, Und dann in den letzten Wochen ist man sehr beschäftigt mit Terminverschiebungen und Ausfällen. Das war ja auch noch zu aktiver Corona-Zeit. Das war natürlich auch ein großer Stressfaktor für uns alle, aber es hat dann alles gut geklappt.
Als Vorsitzender eines großen Kongresses sind Sie wahrscheinlich dann, wenn der Kongress stattfindet, nicht hier in der Business Lounge, sondern ich glaube, hier wird ja eher dann versucht, eben E-Mails zu schreiben und sich kurz zurückzuziehen und tagesaktuelle Dinge dann zu arbeiten. Wie stärken Sie sich denn eigentlich bei so großen Kongressen und haben die für Sie auch was Stressiges oder ist das dann eher positiver Stress?
Es ist stressig, das schon. Also da ist man von früh bis spät auf den Beinen und rennt herum, trifft Leute und gerade wenn man auch als Kongressvorsitzender beschäftigt ist, läutet auch da und das Telefon, Troubleshooting da und dort. Also das ist stressig, Mittagspause oder so in dem Sinn gibt's nicht. Also ich stecke mir dann immer gern ein Packerl Nüsse ein und damit ich ein bisschen eine Kraftnahrung für unterwegs habe. Ja, und danach braucht man dann ein paar Tage, sich wieder zu erholen, weil das ist schon ziemlich anstrengend.
Das kann ich mir vorstellen. Was machen Sie denn so generell, um sich zu erholen? Weil ich denke mir ja auch, Ihr Beruf als Mediziner, als Wissenschaftler, das hat ja auch dann immer wieder hohe Stresslevels zu bieten.
Ja, ich versuche ein bisschen Sport zu machen, so gut es halt geht. So 2-3 Mal die Woche, wenn es sich ausgeht. Öfter als mir lieb ist, fällt diese Stunde Sport leider aus, weil halt dann doch irgendwas Akutes ist. Und am Wochenende halt Ausflüge und ab und zu mal ein Urlaub in warme Gefilde tut mir auch gut.
Wenn Sie im Spital sind, dann erkennt man Sie sofort als Arzt an Ihrer weißen Arbeitskleidung. Was würden Sie so sagen, so prinzipiell, wenn Sie jetzt in die Welt hinausgehen, gibt es irgendwas, wo man Ihnen sofort ansieht, dass Sie Mediziner sind?
Also Ansehen glaube ich jetzt nicht, außer vielleicht in speziellen Situationen, wenn jemand in der U-Bahn umfällt, habe ich schon ein paar Mal, tatsächlich schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass die meisten eigentlich das Weite suchen. Mhm. Und die paar Leute, die da halt hinlaufen, das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit medizinisches Personal im weitesten Sinne, jetzt nicht unbedingt Ärzte, aber Pflegepersonen oder so. Also vielleicht das in speziellen Situationen und sonst halt, ist nicht im Familien- und Freundeskreis, wird man halt natürlich ständig um seine Meinung zu diesem oder jenem gefragt.
Mhm. Ja, weil ich denke mir, wenn Sie jetzt frisch Leute kennenlernen und die dann erfahren, dass Sie eben Arzt sind, wie schnell landen Sie dann bei der Medizin als Gesprächsthema beziehungsweise wie oft bekommen Sie Wehwehchen erzählt?
Ja, das kommt schon sehr, sehr oft vor. Wobei Onkologie und Krebs, das ist natürlich, das wirkt auch manchmal ein bisschen abschreckend. Also so kommt, da gibt auch die Situation, dass man bei einer Cocktailparty steht und sich outet und dann plötzlich alleine dasteht, weil das ja schon ein als schwierig empfundenes Thema ist. Und wir haben natürlich auch mit sehr schwerkranken Patientinnen und Patienten zu tun. Also da gibt es auch unterschiedliche Reaktionsformen der Umgebung, würde ich mal sagen.
Wir sind wieder zurück aus unserer Kaffeepause und vielleicht fasse ich nochmal kurz zusammen. Wir haben jetzt schon ganz gut geklärt, was ist Krebs überhaupt? Wo steht die Medizin da aktuell, nämlich auch in Form der Immuntherapie, die ja relativ neu ist, beziehungsweise wo man auch rausgehört hat, da wird sich noch sehr, sehr viel tun in Zukunft. Geben Sie uns vielleicht noch einen kurzen Ausblick, woran wird es denn jetzt, ein paar Dinge schon angesprochen, aber woran wird es denn noch konkret geforscht und was ist so die Hoffnung? Ist die Hoffnung, eines Tages sagen zu können, Krebs ist einfach keine Diagnose, vor der man Angst haben muss, weil sie ist heilbar?
Also genau diese letzte Frage, die Sie jetzt gefragt haben, darf man sich denn trauen, darüber zu fantasieren, dass Krebs heilbar sein wird? Genau diese Frage kommt immer wieder auch in Fachkreisen auf. Also das bis noch vor wenigen Jahren hätte sich das wahrscheinlich gar niemand so richtig getraut zu sagen. Aber wir sind schon extrem verblüfft worden von Studienergebnissen und Entwicklungen der letzten Jahre, wo schwerkranke, todkranke Patientinnen jahrelange Verläufe dann gehabt haben, wo die Krebserkrankung gar nicht mehr nachweisbar war. Ob das jetzt einer Heilung entspricht, das ist vielleicht immer noch ein bisschen früh zu sagen, aber man kann zumindest schon ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, ob man nicht die Heilungsraten tatsächlich deutlich in die Höhe bringen wird. Insofern, ich bin da irgendwo auch optimistisch, auch durch die Erfahrungen der letzten Jahre, dass wir da sehr, sehr große Schritte machen werden und in manchen Situationen tatsächlich auch Patientinnen heilen werden können, die heute noch nicht heilbar sind.
Wie schaut es denn auch aus, was so Kosten-Nutzen betrifft? Also ist Immuntherapie etwas, das man sich leisten können muss, oder ist das eine Therapie, die jedem und jeder auch angeboten wird?
Ja, also ein wichtiger Faktor ist, niemand muss die Immuntherapie selber aus der eigenen Tasche zahlen. Also in Österreich sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ein gut aufgestelltes Gesundheitssystem haben, das alle zugelassenen Therapien jedem und jeder zur Verfügung stellen kann. Ja, manche von diesen Medikamenten sind teuer und belasten das Gesundheitssystem, das schon. Aber diese Zulassungen richten sich ja auch nach der Wirksamkeit. Also es werden nur Medikamente zugelassen, die auch eine tatsächlich nachgewiesene Wirksamkeit haben.
Man sieht, also Krebs ist auf der einen Seite eine sehr schwerwiegende Erkrankung, eine sehr häufige Erkrankung. Das Positive vielleicht, wenn man was Positives dem abgewinnen kann, ist, dass eben auch die Forschung wahrscheinlich genau deshalb da sehr, sehr dahinter ist, Behandlungsmethoden und Formen zu finden, diese Krankheit zu bekämpfen. Und ich habe jetzt auch rausgehört, es tut sich sehr, sehr viel und man kann jetzt gar nicht so genau sagen, wann wieder Durchbrüche kommen werden, aber dass sie kommen werden, ist relativ fix, oder?
Bisher war es so in den letzten wenigen Jahren, dass mehrmals im Jahr Durchbrüche gab. Ja, und auch Ende 2022 gab es wieder ganz tolle neue Entwicklungen und somit bin ich optimistisch, dass wir auch 2023 wieder große Schritte vorwärts sehen werden.
Verstehe. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
In der nächsten Folge spreche ich mit jemandem, der den Krebs mittels Immuntherapie besiegt hat und heute als geheilt gilt. Über den Alltag mit Krebs, den schmalen Grat zwischen Hoffen und Aufgeben und welche Rolle die Psyche bei alledem spielt. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind und ich freue mich auch, wenn Sie den Verstehe-Podcast abonnieren, empfehlen und ihm auf den Podcast-Plattformen eine 5-Sterne-Bewertung geben. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.